Hallo liebe Doppelacht-Community, ihr denkt euch bestimmt jetzt, hier kommt die aktuelle Champions League-Folge. Kommt sie auch? Leider gab es in der Aufnahme eine kleine technische Herausforderung aufgrund der vielen unterschiedlichen Aufnahmeszenarien in letzter Zeit. Deswegen ist das Audio nicht ganz so clean, wie ihr es gewohnt seid. Dafür entschuldigen wir uns, versprechen Besserung ab der nächsten Folge, wünschen euch aber dennoch inhaltlich ganz, ganz viel Spaß mit dem Special zur Champions League. Zehnter Sechster 2023, 21 Uhr, Atatürk Stadion, Istanbul, Champions League Finale. Alle Augen der Fußballwelt liegen in diesem Moment auf dem Anstoßpunkt im Mittelkreis. Es ist das Spiel der Spiele, das größte Spiel im europäischen Vereinsfußball, vielleicht sogar im gesamten Vereinsfußball. Hier werden Geschichten geschrieben, hier werden auch Stars, Legenden und Fußballvereine als die größten ihrer Zunft legitimiert. Für die einen ist es die unverhoffte Chance, ihre Legende im Weltfußball weiter auszubauen. Für die anderen ist es ein seit 15 Jahren angestrebter Sehnsuchtstraum, um Konzert der Giganten des Fußballs nicht nur finanziell, sondern auch vom Status her anzukommen. Kann Inter Mailand in diesem Finale nur gewinnen, ist es für Manchester City nach 2021 die zweite Chance, den Henkel-Pokal in die Höhe zu stemmen, den ewigen Zweifler Pep Guardiola sportlich endlich zu erlösen und das zu erlangen, was man mit Geld nicht kaufen kann. Das Prestige, sich Champions League-Sieger nennen zu dürfen. Was die Nerazzurri aus Mailand schon lange sind, wollen die Sky Blues aus Manchester werden. Das Doppel-8-Special zum Champions League-Finale. Let's go! Servus, moin, moin, gute! Herzlich willkommen zum Henkel-Pott-Spezial von Doppel-8. Wir sind zurück und bei mir, the one and only, LS. Lasse, wie ist die Lage?
Ja, in Hamburg sonnig.
Es ist sehr warm, oder?
Ja, brutal. Wird es auch so sonnig sein in Istanbul?
Das ist die große Frage.
Und für wen scheint ganz am Ende die Sonne?
Das ist auch die Frage. Ich hoffe, wir kriegen die heute ein bisschen eingeordnet, weil geklärt kriegen wir sie ja nicht. Die müssen ja noch Fußball spielen.
Natürlich kriegen wir sie nicht geklärt, aber wir können ja schon mal einen 70-prozentigen Richtwert mitgeben, der hoffentlich dann auch eintritt.
Das stimmt. Eine Tendenz. Ich glaube, wenn wir jetzt mal grob über die Facts vom Spiel gehen, fängt es ja erstmal damit an, was ist für ein Spiel, wo ist das Spiel, wer pfeift das und wer spielt mit.
Genau.
So ganz grob. Einfach mal einordnen, was wir haben, worauf wir uns am Samstag freuen dürfen.
Ja, die spielen, also na gut, wir spielen leider natürlich nicht, aber die spielen im Atatürk-Stadion.
In Istanbul, ja, das zweite Champions League-Finale, was im Atatürk-Stadion stattfindet. Erinnerst du dich an das erste?
Ja, na klar.
Das ist the Liverpool Game.
Ja, wer kann den strammen Schuss von Didi Hamann vergessen?
Das stimmt, fußballerisch Didi Hamann für mich über jeden Zweifel erhaben, sonst sehr zweifelbar.
Natürlich, aber wir reden jetzt ja über das Fußballerische. Es war ein wildes Spiel. Werden wir auch so ein wildes Spiel am Samstag sehen?
Ich würde fast nicht davon ausgehen.
Ich leider auch nicht, aber ich würde es mir wünschen.
Das stimmt. Wir hatten letztes Mal ja auch eine Mailänder Mannschaft drin, aber die jetzt damals vergeigt als haushoher Favorit.
Ja, vielleicht vergeigt diesmal auch der haushohe Favorit. Man weiß es noch nicht. Wollen wir noch mal paar Facts zum Stadion raushauen?
Sehr gerne. Ich sehe, du hast was vorbereitet, schieß los.
Ja, also bisschen was steht im Skript, aber ich hab mir noch ein bisschen intensiver damit beschäftigt.
Die Tiefenrecherche.
Ja, genau. Also, das Atatürk-Stadion wurde 2002, also 1999 wurde angefangen zu bauen, 2002 dann fertiggestellt und sowas und wurde eröffnet im Freundschaftsspiel. Was vermutest du, wer hat da gespielt?
Galatasaray Istanbul gegen Olympiakos Piräus.
Achso, du weißt es.
Ja, so
toll. Aber witzige Zusammensetzung. Ne?
Kommt man im ersten Moment nicht drauf.
Nee.
Ich weiß es aber auch nur, weil ich das Stadion bei Wikipedia nachgeschlagen habe, weil ich auch Facts brauchte.
Ja, ich hatte halt vermutet, dass irgendwie die türkische Nationalmannschaft gegen eine andere Nationalmannschaft spielt, aber spielt Galatasaray.
Ja, wie kommt Olympiakos Piräus da rein?
Ja, genau.
Muss man sich ja auch mal fragen.
Und wieso nicht Beşiktaş?
Das ist sowieso die Hauptfrage. Eigentlich immer, warum nicht Beşiktaş? Aber Beşiktaş hat 3 Jahre, als das neue Stadion gebaut wurde, die Vodafone Arena, im Atatürk gespielt. 2013 bis 2016, meine ich.
Warte mal. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, und was fand dann noch so statt? Hier Istanbul Başakşehir hat da auch kurz drin gespielt.
Okay, ja, das war jetzt ehrlich gesagt schon wieder weg.
Ja, und dann, aber wieder nachher, wieder 2014 ins Fatih Terim Stadion umgezogen. Ja, und irgendwann war da auch noch eine Olympia. Aber das spannendste Spiel ist wahrscheinlich das Champions League Finale 2005 gewesen.
Ist und bleibt es wohl. Dann haben wir noch eine sehr interessante Schiedsrichteransetzung, um in der Chronologie des Aufbaus des Spiels zu bleiben.
Weiß nicht, wer der Schiedsrichter ist.
Wirklich nicht?
Nee, gut, ich könnte im Skript gucken, aber der Name sagt mir halt nichts.
Simon Marcianek? Nicht? Der polnische Schiedsrichter, der hat das WM-Finale gepfiffen, was er sehr gut gepfiffen hat, wo er sich den Status als menschgewordener VAR erworben hat. Ist amtierender Weltschiedsrichter 2022 und ich finde...
Es gibt Weltschiedsrichter?
Ja, es gibt Weltschiedsrichter.
War Dr. Markus Merck auch mal Weltschiedsrichter?
Der ist Rekord-Weltschiedsrichter.
Jawoll!
Ja. Und ich meine auch entweder Felix Brüch oder er irgendwie bester Schiedsrichter des 20. Jahrhunderts. Irgendwie sowas. Also Deutschland ist immer sehr weit da vorne dabei, was Schiedsrichter angeht.
Ich meine, wir irgendwo mal vorne an der Weltspitze beim Fußball.
Ja, in den letzten Jahren meistens nur durch Felix Brüch, der ja auch relativ streitbar ist. Aber nein, Simon Marcianek, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ist amtierender Weltschiedsrichter und hat in dieser Saison auch schon beide Mannschaften gepfiffen. Zweimal Inter in der Gruppenphase und in den Top 16 und er hat das Halbfinale Manchester City gegen Real das Rückspiel, das 4-0 gepfiffen.
Okay.
Also kennt beide Mannschaften schon aus dem laufenden Wettbewerb.
Aber finden eigentlich auch ein geiles Jahr, ne? Erst WM-Finale und dann Champions-League-Finale.
Wie komplett, also ein besseres Jahr als Schiedsrichter kannst du nicht haben.
Nee.
Also eigentlich, wenn du so das Ziel hast, einsmal zu pfeifen, dann hast du es eigentlich schon geschafft. Die Gelegenheit, beides zu pfeifen, gibt, glaube ich, nicht so viele. Ich gebe zu, das habe ich jetzt nicht recherchiert, wie viele Schiedsrichter es gibt, die beides gepfiffen haben. Aber ich gehe mal davon aus, die kannst du an einer Hand abzählen.
Ja.
Aber lass uns zu den Mannschaften kommen, um die es ja eigentlich geht. Die stehen auf dem Rasen, die spielen gegeneinander. Das andere ist ja nur schmückendes Beiwerk und Fact-Gedroppe, muss man ja ehrlich sagen.
Absolut. Man City gegen Inter Mailand. Hättest du das am Anfang der Saison so gedacht und erwartet?
Dass die beiden gegeneinander spielen?
Auch und dass die jeweiligen Teams eine große Chance hatten, ins Finale zu kommen.
Bei Manchester City ja. Also die hätte ich auch vor der Saison als eine der Top-3-Kandidaten für den Einzug ins Champions-League-Finale gesehen. Bei Inter Mailand ehrlich gesagt nein.
Ist bei mir komplett genauso. Also Inter, nee, niemals. Aber City war mit Bayern, Real Madrid...
Da hört es denn ehrlich gesagt auch fast schon auf dieses Jahr.
Ja, vor der Saison so meine Hot Takes fürs Finale.
Ja, definitiv. Man muss dazu auch sagen, wir kommen da ja im Verlauf gleich noch zu. Ich habe noch so ein paar Sachen, um mal einzuordnen, wie die Mannschaften im, wie gesagt, Football Heritage, nennt José Mourinho das, Vergleich dastehen. Es gab bisher noch kein Pflichtspiel der beiden Mannschaften gegeneinander, hat mich auch gewundert.
Ja gut, City ist nicht so sehr lange auf dem internationalen Parkett vertreten wie Inter Mailand.
Erstens das und zweitens ist City in einer Zeit erstarkt, wo Inter Mailand eher schwach war.
Stimmt auch.
So, deswegen gab es das noch nie, auch nicht mal irgendwie in grauer Vorzeit. Manchester City hat einen Europapokalsieg, Das wusste ich ehrlich gesagt bis zur Recherche nicht. 1970 haben die den Europapokal der Pokalsieger gewonnen.
Gegen wen?
So tief habe ich nicht recherchiert.
Okay.
Ich bin nur auf die Vereinsprofile gegangen und habe gesehen, bei Erfolgen, oh, da sind irgendwie 7 Meistertitel, 5 FA Cups und ein Europapokal der Pokalsieger. Inter Mailand hingegen hat 1964 und 65 back-to-back den Europapokal der Landesmeister gewonnen. 2010 die Champions League. 1991, 94 und 98 den UEFA-Pokal. Auch immer, wenn sie in dem Endspiel standen, den Weltpokal, respektive die Club-WM. 64, 65, 2011. Und sie sind am eine von 9 Trippelsaisons gespielt, die es im europäischen Fußball gibt, 2010. Also da ist schon, kann man schon vom europäischen Schwergewicht sprechen bei Inter Mailand.
Da gebe ich dir recht. Ein kurzer Nachtrag. Ich muss niesen.
Schneiden wir.
Ein kurzer Nachtrag zu 1970. Sieg gegen Man City im Europapokal.
Der Pokalsieger?
Der Pokalsieger. 2-1 in Wien am 29. April gegen Górnik Zabrze. Polnischer Club. Spielt er nicht Poldi?
Das, nee, glaube ich nicht, aber polnischer Schiedsrichter, polnischer Club. Es ist spannend, wie im Fußball alles irgendwie doch wieder zusammenfindet.
Ich guck mal, wo Poldi. Doch, Poldi spielt da.
Die Welt ist klein.
Ganz wilder Fact. Aber kommen wir weiter zum Spiel. Oder wie wollen wir es machen? Wollen wir den Weg zum Finale der einzelnen Teams?
Hätte ich jetzt gesagt, ja, dass
Ja.
wir uns das einmal vornehmen. Ich fange mal mit der Heimmannschaft an. Das ist formal Manchester City. Inter formal die Auswärtsmannschaft.
Ja, okay.
Manchester City in einer Gruppe mit Borussia Dortmund gewesen. Mit dem FC Sevilla und dem FC Kopenhagen. Erster Funfact, der mir direkt ins Auge springt, ist: Sevilla hat die Europa League gewonnen. Wenn City die Champions League gewinnt, waren in beide europäischen Titelträger in einer Gruppe.
Das ist schon witzig und wild.
Komplett.
Also, es wird ja vielleicht auch so kommen. Aber
Kommen wir später zu. Es gibt die Möglichkeit. Aber
wenn ich.
du als Dortmund-Fan hattest ja in der Gruppe schon einen relativ guten Blick auf Man City.
Joa, sag ich jetzt mal.
Ne, immerhin 0-0, 2-1. Also
Ja,
2-1
es
verloren.
ist jetzt nicht so schlecht gegen Man City.
Nee, die waren im
Man
ersten
City.
Halbjahr auch noch nicht so in Form.
Ja, ich wollte sagen, liegt aber vielleicht auch daran, dass Man City noch nicht so ganz in Form gewesen ist. Und deswegen, und Dortmund auch, naja, gut, Dortmund war auch noch nicht so ganz in Form. Aber ich glaube, in diesem Jahr, in der Schlussphase der Saison, wird es, glaube ich, ein bisschen anders aussehen.
Frag mal in Leipzig.
Ja, ciao.
Weil Manchester City hat die Gruppe relativ souverän gewonnen. 4 Siege, 2 Unentschieden, 14 zu 2 Tore, 14 Punkte. Gruppensieger dann im Achtelfinale gegen RB Leipzig, im Viertelfinale gegen Bayern München, Halbfinale Real Madrid. Es ist so ein bisschen eine deutsche Kampagne für Manchester City die Saison. Also sie haben gegen 3 von 5 möglichen deutschen Teilnehmern in dieser Champions League-Saison gespielt. Und ich würde auch sagen,
Tatsache.
gegen die 3 stärksten.
Ja, absolut. Es gab Frankfurt noch in der Champions League, ne?
Frankfurt in
Ja.
der Champions League und Leverkusen. Die sind
Stimmt,
Gruppendritter
stimmt.
geworden und dann in die Europa League
Euro League,
abgestiegen.
ja, absolut. Aber wenn ich ehrlich bin, eigentlich außer den FC Bayern München sehe ich kein deutsches Team wirklich konkurrenzfähig in den Finalspielen. Außer vielleicht Dortmund, weil Dortmund irgendwie immer noch mal ab und zu ein Wunder gegen ein großes Team hätte schaffen können.
Ja, das stimmt. Ansonsten muss man sagen, Manchester City hat sich mit dem Weg, den sie gespielt haben, finde ich, ihren Weg, also ihren Platz im Finale verdient, rein sportlich.
Rein sportlich, welche Mannschaften sie ausgeschaltet haben mit Bayern und Real, absolut.
Ja, das finde ich auch. Man muss aber auch sagen, wenn wir uns Inters Weg respektive angucken, stehen die auch nicht ganz unverdient im Finale.
Jein.
Also ja, ich weiß, was du meinst. Wenn wir chronologisch anfangen, sie haben in der Gruppe gespielt mit dem FC Bayern, mit Barcelona und mit Viktoria Pilsen.
Gut, dass sie sich da durchgesetzt haben. Ja, das ist stark.
War nicht zwingend absehbar.
Nee.
Gegen Barcelona. Dann gebe ich dir recht, ist der Weg im Achtelfinale mit Porto, Viertelfinale Benfica Lissabon und Halbfinale AC Mailand deutlich leichter als der von City, die mit Bayern und Real zwei europäische Schwergewichte und wahrscheinlich ihre Hauptkonkurrenten um den Titel ausgeschaltet haben.
Ja, absolut. Ich sehe gerade, witzig, Man City hat alle Finalspiele, das Hinspiel, immer 1-1 gespielt.
Das stimmt, ja. Und Man City hat aber auch alle Heimspiele diese Champions League-Saison gewonnen, muss man auch dazu sagen. Und sie haben ein Heimspiel formal im Finale.
Stimmt. Ja gut, Heimspiel, also sie spielen nicht im eigenen Stadion, das ist schon mal was anderes.
Ja, es ist komplett. Ja, wobei Gruppenphase Etihad vor 18.000 Leuten.
Okay.
Ja, aber kein. Wobei Shoots gegen Manchester City sind okay.
Ja, absolut.
Okay, ja,
Ja,
wollte ich gerade
also.
sagen. Ich komme da gleich nämlich nochmal drauf, was mein strukturelles Problem mit Manchester City ist. Aber hast du noch was zum Weg ins Finale der beiden Mannschaften?
Ich schon. Also, was ich sehr stark finde von Inter, war das Halbfinale gegen AC Mailand. Wie sie das gespielt haben, hätte man vorher nicht so erwartet.
Nee, da habe ich Inter ehrlich gesagt auch ein bisschen unterschätzt. Ich habe ja Milan knapp vorne gesehen und war da nicht tief genug drin, dass ich sagen kann, okay, Inter macht das so souverän und wie die gespielt haben. Ja, gebe ich dir recht.
Ja, nee, ansonsten habe ich da zum Weg nichts mehr hinzuzufügen. Lass uns einfach mal die einzelnen Teams so ein bisschen auseinandernehmen.
Ja, gerne. Fangen wir wieder mit City an.
Ja, gerne.
Sehr gut, dann ich habe so ein paar Bullet Points auf dem Weg ins Finale aufgeschrieben. Ansonsten wollen wir erst über das Sportliche sprechen bei den Teams und dann über die strukturellen Probleme, die die Teams haben, oder andersrum?
Lass erst über Sport hier sprechen.
Okay, dann erst über das Sportliche. Wir hatten ja schon, City hat alle Champions League Heimspiele gewonnen. City in einer Gruppe mit Sevilla gewesen. Und City stand schon mal im Champions League Finale vor 2 Jahren und hat da 1-0 gegen Chelsea verloren.
Genau, weil, also was, weil unter anderem, weil Rodri vielleicht auch nicht gespielt hat. Kann ein Faktor gewesen sein. Man weiß es nicht.
Wird im Nachhinein immer so ein bisschen als der Hauptfaktor angegeben, dass Pep sich da wieder so ein bisschen vercoacht hat und ich sag mal Tuchel das einfacher gemacht hat, das Trainerduell zu gewinnen.
Ja, Tuchel wusste halt genau, ja, okay, wir können das. Das machen wir, fertig. Und Pep wollte mit einer neuen, überragenden taktischen Idee herausstechen und wurde ausgestochen.
So war es, ja. Damals hat er es mit Ilkay Gündogan als einzigen Sechser versucht. Also das ist ja erst 2 Jahre her, aber irgendwie selbst in diesem 2 Jahren Abstand klingt das komplett absurd, finde ich, dass er Ilkay da alleine auf die Sechs gestellt hat.
Kannst du machen,
Aber nicht im Champions League Finale.
genau, aber nicht im Champions League Finale. Also kannst du machen gegen in der Liga gegen, wer steht da unten drin? Ne, Brentford nicht, Leicester oder
Bournemouth
gegen,
oder so.
ja, genau, ne? Wo
Leicester
du
ist
sowieso
abgestiegen, ja.
90% Ballbesitz hast und keinen starken defensiven Sechser brauchst, sondern eher einen spielstarken Sechser, der mehr die Bälle verteilt und offensiver denkt.
Ganz, ganz genau. Ansonsten, City hat die meisten Tore in dieser Champions League-Saison gemacht. City stellt den Top-Torjäger der Champions League mit Erling Haaland.
Was ein Wunder.
Der hat aber noch nie in einem Finale getroffen für City. Also sowohl im Community Shield nicht, als auch im FA Cup-Finale nicht.
Ja gut, der hat auch erst zwei Finals gespielt.
Ja, immerhin schon.
Na
Muss man auch
gut,
sagen.
für Erling Haaland, da muss er dann mindestens einmal treffen.
Das stimmt. Aber damals im DFB-Pokalfinale hat er auch das Tor nicht gemacht. Ich meine, das hat Tancho gemacht für den BVB.
Boah, weiß ich nicht, kann sein. Ich vertraue dir
Ich
da.
bin mir
Ich
ziemlich
vertraue
sicher.
den Statistik-Nerd.
Soweit jetzt in Norwegen und Österreich bin ich nicht mehr reingegangen, aber Erling Haaland noch nicht Finaltor approved. Ansonsten City hat.
Kann das ein Faktor wegen Ballon d'Or werden?
Oh, gute Frage.
Weil er dann in großen Spielen nicht da ist, präsent ist?
Wenn sie gewinnen, nein. Wenn sie nicht gewinnen, ja. Ja, ist eine
Ja,
doofe
gut.
Antwort.
Wenn sie nicht gewinnen, dann wird er das nicht werden. Oder wird er keine Chance haben. Weil dann wird Messi das werden, weil er hier, ne, Weltmeister und so.
Könnte sein, ja. Aber ich halte vom Ballon d'Or-Ranking ja sowieso nix und von der Vergabe. Aber dazu auch irgendwann mal später mehr.
Ja, wer ist denn der beste Torjäger von Inter?
Lautaro Martinez. Einer meiner Top 3 Spieler. Hört die Award-Folge von Dienstag.
Wie viele Tore hat er gemacht?
28.
Nee, ich meine nur rein in der Champions League.
Ach, oh, rein in der Champions League?
Da ist nämlich Edin Dzeko mit 4.
Ja, das stimmt.
Und Lautaro Martinez teilt sich das mit 3 Toren mit Nicolò Barella.
Ja.
Und Big Rom.
Ja, Big Rom hat irgendwann mal... der hat, glaube ich, gegen Benfica 2 Tore gemacht. Oder
aber
so.
Kommen wir zurück zu City. Genau, das Finale 1 verloren. Viele Spieler von dem verlorenen Finale sind auch noch da.
Ja. Bis auf Aguero und Cancelo meine ich aus der Startelf alle.
Ja, bin ich nämlich auch der Meinung.
Ja, die wurden da, sind nur Akanji reingerutscht und Haaland.
Boah, das ist ja auch ein geiler Motivationsfaktor.
Das ist ein extrem guter Motivationsfaktor. Ja, gerade wenn du, ja, vor 2 Jahren hast du das Spiel verloren und jetzt bist du wieder da. Also mannschaftlich.
Das ist eigentlich voll easy. Du lässt du die Highlights vom Finale ablaufen, dann zeigst du nochmal bei Bilder, wie du traurig bist. Und dann machst du den Fernseher aus und sagt der ganze so, Leute, so machen wir es nicht. Ihr habt Bock zu gewinnen, ich habe auch Bock zu gewinnen. Lass uns rausgehen und wegfegen.
Das wäre Carlo Ancelotti.
Oder Jürgen Klopp.
Oder Jürgen Klopp. Das ist nicht Pep Guardiola.
Nee.
Weil Pep Guardiola zeigt dir nichts. Also ich gehe nicht davon aus, dass er dir sowas zeigt, sondern dass er dir einfach einen Tape 20 Minuten wie spielt Inter Mailand Fußball zeigt.
Das glaube ich auch.
Ja. Ja, wobei er hatte auch schon krasse Motivationsmoves. Also es gibt ja dieses legendäre Motivationsspeech vom Champions League Finale 2009 gegen Man U, wo der Gladiator, glaube ich, mit eingebunden hat, weil das Spiel in Rom war, irgendwie so. Aber ich glaube, heutzutage denkt er ein bisschen analytischer. Und also City, wenn City ihren Fußball spielt, den sie die ganze Saison schon spielen und den sie jetzt gerade in der Rückrunde noch weiter optimiert und nahezu perfektioniert haben, sind sie ja der haushohe Favorit. Also das ist ja einfach so.
Ja, definitiv. Absolut, also da führt keine Nummer dran vorbei. Die sind halt in Europa, also ergo auch weltweit, die bestspielendste Mannschaft.
Ja, das muss man sagen. Und wenn man so ein Leistungsvermögen hat und das die letzten Wochen so abgerufen hat, dann musst du auch deinen Fußball spielen. Also wenn du dann damit anfängst, jetzt im Champions-League-Finale dich auf Inter Mailands Fußball einzustellen, dann machst du einen Fehler, meiner Meinung nach.
Ja.
Das ist auch ein klassischer Pep-Fehler, den er schon öfter gemacht hat.
Ja, aber ich glaube, mittlerweile hat er dazugelernt und ist er ein bisschen schlauer geworden und wird diesmal auf die Stärken der Spieler und der Mannschaft vertrauen.
Das denke ich auch. Und er wird diesmal Rodri und Gündogan aufbieten.
Das denke ich auch.
Ja, da kommen wir aber in der voraussichtlichen Aufstellung nochmal zu. Ich habe noch so ein paar Facts aus der Saison zu Manchester City. Ich hatte eben schon mal kurz eingeleitet, 31 Tore, damit Top-Wert in der Champions League. Top-Torjäger ist Erling Haaland. Sie haben den zweithöchsten Ballbesitzwert in der Champions League-Saison.
Wer hat den höchsten?
Barcelona. Da habe ich mich auch ein bisschen gewundert. Da habe ich gedacht, okay, die hatten einfach nur 6 Spiele und 2 davon gegen Viktoria Pilsen mit 80%. Und dann, das wiegelt das so ein bisschen auf, weil City hat danach noch gegen Bayern in der K.O.-Phase gespielt, die den 5-höchsten Wert haben, wo es schwer ist, mehr Ballbesitz zu haben. Also schwerer als gegen andere Mannschaften. Real hat auch ab und zu phasenweise mal ganz gerne den Ball. Kurz zusammengefasst haben sie 59,8% den Ball und Barcelona hat ihn 62%. Also knapp, ja genau, also es sind nur 2,7% Unterschied. Sie haben die höchste Passquote der Champions League mit 90,4% angekommener Bälle.
Sehr stark.
Das ist sehr, sehr stark. Bei den Defensivstatistiken sind sie aber nur bei Clean Sheets vertreten. Da sind sie Zweiter mit 7.
Okay.
Jetzt ist die Frage, wer ist Erster?
Inter.
Ja, Inter führt nämlich alle defensiven Stats der Champions League an. Sie haben die meisten Clean Sheets, sie haben die meisten Goalkeeper-Saves, sie haben die meisten Ballgewinne und sie haben die meisten gewonnenen Zweikämpfe.
Oh, das kann ein Faktor werden.
Das kann ein immenser Faktor werden.
Defensive gewinnt Meisterschaften, Offensive gewinnt Spiele. Und jetzt haben wir ja quasi, aber muss das in ein Spiel entschieden werden, das ist ein spannender Faktor.
Definitiv. Ihr habt natürlich auch ein bisschen den Vorteil, dass sie den weitesten Weg gegangen sind, dass sie jetzt im Finale sind. Aber sie sind eben einfach überall vorne, was genau den Faktor ausmachen könnte, wie du gerade sagst, dass sie defensiv gut sind. Mindestens gut, sag ich mal. Und City da mit einem guten Spielsystem und einer guten Einstellung extrem ärgern können.
Ja, das glaube ich auch. Es wird halt typisch italienisch. Oder typisch ein Spiel nach Art von José Mourinho.
Könnte ich mir auch fast vorstellen, weil dann einfach italienische Mannschaften, gerade sie haben mit Simone Inzaghi auch einen italienischen Trainer, der für italienische Verhältnisse eigentlich eher offensiv ist. Aber dann finden die alle ihren Catenaccio.
So. Ja, na klar. Absolut.
Na, ansonsten habe ich noch kurz, haben wir schon drüber gesprochen, Inter hat den leichteren Weg ins Finale gehabt. Beide haben im Turnierverlauf gegen Bayern München gespielt. Inter hat beide Spiele verloren, City hat eins gewonnen, eins unentschieden gespielt, also die bessere Bilanz. Insgesamt ist es für Inter Mailand das 6. Europapokal der Landesmeisterfinale bzw. Champions League Finale. Sie haben 3-mal gewonnen, 2-mal verloren.
Von dem aktuellen Kern von Inter Mailand, haben da schon mal viele irgendwie eine Champions League Trophäe gewonnen? Oder standen schon mal im Finale?
Nein.
Die waren alle beim letzten Sieg alle nicht dabei, ne? Gut, das ist ja schon... Wann war das? 2010?
10? Ja, das ist 13 Jahre her. Nee, da war...
Na gut, da war keiner dabei.
Nee, da war keiner dabei. Nee, ansonsten nicht. Nee.
Auch keiner einmal nationalen Titel gewonnen, oder?
Ja, Meister vor 2 Jahren.
Meister vor 2 Jahren, okay.
Ja, und jetzt den Pokal hat Inter ja gewonnen. Letzte Woche gegen Florenz.
Ja, okay, stimmt.
Im Endspiel. Aber die sind... Also Inter Mailand als Verein ist Finals approved. Diese aktuelle Mannschaft nicht so. Also da
ja,
sind
Simone Inzaghi ja auch.
Ja, ja. Ne? Simone Inzaghi auch nicht so. Also Simone Inzaghi ist der Bruder von Filippo Inzaghi, ne? Ja. Das ist nicht Pippo, ja.
Ja, aber das ist ja dann aber trotzdem auch ein, also kann auch ein Faktor sein, wie nervös oder aufgeregt bist du in diesem Spiel.
Komplett, ja, definitiv. Hm? Ja. Wobei ich fand, um darauf zurückzukommen, City hat ja jetzt das FA Cup-Finale gegen ManU gespielt und da waren sie stark. ManU war nicht schlecht, aber sie haben nicht so souverän gewirkt wie Wochen davor. Also da hat man auch eine gewisse Finals-Anspannung gemerkt bei City, fand ich.
Ja, das kann sein. Ich habe das Spiel nur eine Viertelstunde gesehen oder so, da war es eigentlich fast durch. Aber ja, du musst ja auch sehen, die Mannschaft stand nur einmal im Champions League-Finale.
Das stimmt. Aber da waren die meisten Spieler dabei.
Waren die meisten Spieler dabei, haben es aber verloren. Und das macht schon etwas mit dir. Weil diese, ey, Champions League, das ist die größte Trophäe im Fußball.
Würde ich auch sagen.
Und die Wahrscheinlichkeit, die zu gewinnen, die ist nicht groß. Außer man spielt in den letzten 10 Jahren bei Real Madrid.
Ja, das ist was anderes. Ja, das stimmt.
Aber das ist absolut etwas außer der Norm. Das kriegt wahrscheinlich kein Team nochmal so hin. Und wirklich die Chance, da drin zu stehen im Finale, ist gering. Und das dennoch zu gewinnen, das kommt nicht so häufig vor. Auch wenn Man City, die hatten ja letzten Jahre auch nie eine schlechte Mannschaft. Aber es ist schon eine überragende Leistung, überhaupt im Finale zu stehen. Und eigentlich ist das ja auch schon ein kleiner Grund, das zu feiern, dass du so weit gekommen bist. Und dann kann es ja sein, dass beide Mannschaften nervös sind. Und das Spiel dann vielleicht von beiden Seiten fehleranfällig ist.
Definitiv. Und sollte das Spiel fehleranfällig sein, dann sehe ich da eher die Chance bei Inter. Weil ich sehe Inter eher besser Fehler ausnutzen als City. Ich weiß nicht warum, es ist einfach so ein subjektives Gefühl.
Ja, bei mir auch. Es kommt vielleicht daher, weil wahrscheinlich wird City das Spiel machen. Und Inter wird sich eher defensiv hinten reinstellen. Und die Fehler, die gemacht werden, die Fehleranfälligkeit und die Fehlerwahrscheinlichkeit ist denn meines Erachtens größer bei Man City als bei Inter.
Definitiv, ja.
Auch von den schwerwiegenden Fehlern. So, du kannst halt dann kannst halt dann die Konter fahren, wenn du im Aufbau den Ball gewinnst oder wenn du auch hinten den Ball gewinnst, kannst halt schnelle Konter fahren. So, und wenn du weniger im Ballbesitz bist, kannst du theoretisch meines Erachtens auch weniger Fehler machen. Mit Ball. Weil die größten oder schlimmsten Fehler sind eigentlich die mit Ball oder natürlich auch im Positionsspiel. Aber ich glaube, wenn du dich da mit 10 Männern in zwei Fünferketten oder zweieinhalb Ketten einreißt, dass da wenig Fehler gemacht werden von der Seite von Inter.
Ja, gerade von italienischen Mannschaften. Definitiv. Wir können dann direkt eigentlich schon zu den Aufstellungen kommen, wie wir sie erwarten. Einen kleinen Fun-Fact habe ich noch. Inter Mailand ist das erste Mal, seit sie die Champions League 2009, 2010 gewonnen haben, überhaupt über das Achtelfinale hinausgekommen.
Nein.
Doch, sie waren das Jahr danach mit Rafa Benitez noch im Achtelfinale und seitdem nie wieder im Achtelfinale.
Verrückt.
Ja, also sehr, sehr tiefer Überraschungsrun für Inter Mailand. Aber da wir jetzt schon so ein bisschen darüber gesprochen haben, wie wir das Spiel erwarten, können wir eigentlich auch mal direkt in die voraussichtlichen Aufstellungen gehen. Wollen wir wieder mit City anfangen?
Hier ist ja die Heimmannschaft.
Genau, habe ich mir auch gedacht. Ich habe jetzt in unserem Skript die Aufstellung reinkopiert aus dem FA Cup Finale, weil wir sind jetzt, wir nehmen am Mittwochnachmittag auf. Es gibt noch keine voraussichtlichen Aufstellungen. Ich habe geguckt, Verletzungen liegen soweit nicht relevant vor bei den beiden Vereinen. Daher habe ich jetzt die jeweiligen Finalaufstellungen aus den Pokalfinals genommen, weil das für mich die wahrscheinlichsten Aufstellungen sind, wie man auch in so ein Spiel gehen würde.
Ja.
Außer auf der Torhüterposition, weil beide die Pokalwettbewerbe mit dem zweiten Keeper gespielt haben.
Ja, gut, stimmt.
Ja, ansonsten würde ich bei City im Tor Ederson erwarten. Dann die mobile Dreier-Viererkette mit Kyle Walker. Möchtest du was
Nee, nee,
einhaken?
nee, ich höre dir aufmerksam zu. Also, du hast dann noch mit Ruben Dias und wer spielt denn mit dir? Akanji oder Ake?
Kanji.
Okay, weil die UEFA Champions League, also die UEFA hat auch einen Vorbericht rausgegeben und die sehen Arke als Verteidiger.
Ich glaube, Kanji wird spielen. Der
Akanji hat auch beide Spiele gegen Real Madrid gemacht, ne? Ja, wer da kann das spielen?
eigentlich gehe ich auf und aus und hätte jetzt die Nase ein bisschen vorne. Und bei Man City kann man so ein bisschen davon ausgehen, dass das FA Cup Finale so ein Vorläufer war für das.
Beim Test, ne?
Ja, für Champions League Finale. Dann John Stones als IV6er,
IV Sechser, ja.
wie wir ihn getauft haben. Rodri oder Rodrigo in Spielberichten offiziell. Dann der offensive Viererriegel, rechts Bernardo Silva, KDB, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, Jack Grealish, Erling Haaland. Da
Ja.
gibt's wenig Überraschung, glaube ich.
Ja, außer es wird sich noch jemand verletzen.
Außer wird sich jemand finden, oder Pep hat eine ganz eigene kreative Idee, was ich für ihn persönlich nicht hoffe.
Nee,
Also der sollte das aufstellen und dann sein Fußball spielen.
ja, absolut, da bin ich auch bei dir. Da wird es wenig Überraschungen geben, außer es wird sich einer verletzen. Sonst sehe ich da keinen oder macht es für mich keinen Sinn, das irgendeinen Spieler auszutauschen.
Nee, für mich auch nicht, gerade jetzt, wo du. Es ist ja das letzte Spiel der Saison. Also du kannst alle nochmal, also alle können nochmal alles geben. Es gibt keinen größeren Pokal zu gewinnen. Also warum jetzt irgendwie. Also rotieren tust du im Champions League-Finale sowieso nicht mehr. Warum irgendjemanden zurückhalten? Also beste Elf und Vollgas.
Ja, absolut. Kommen wir zu City. City sei schon hier, Inter meine ich. Wie siehst du da Inter aufgestellt?
Inter wird mit Onana im Tor spielen. Ne, wie wir eben
Ja.
schon gesagt haben, zweiter Keeper Handanovic wird nicht spielen. Dann die bewährte Dreierkette mit Bastoni, Acerbi, Damian. Ne, Matteo Damian, dem man dem Weg auch nicht so zugetraut hätte, dass er jetzt als Innenverteidiger in dem Champions League-Finale steht. Rechts Dumfries, Barella. Im Pokalfinale hat Brozovic gespielt.
Ja.
Im Champions League-Halbfinale gegen Milan saß er in beiden Spielen auf der Bank.
Ja.
Ich hoffe, kommen wir gleich in meinen Key Players noch zu, für Inter, dass er spielt. Dann halblinks Hakan Çalhanoğlu, auch
Ja.
vom HSV ins Champions League Finale.
Vom KSC in Champions League.
Vom KSC. Leverkusen, Milan, Inter, auch ein besonderer Karriereweg. Ich muss bei Hakan Çalhanoğlu immer an dieses Tor gegen Dortmund denken.
Ja, ich auch.
Als er den Anstandslose von fast von der Mittellinie den
45,
Freistoß
45
reingeknackt
Metern da
hat. Ja.
geschossen hat und Raum am Weidenfeller gedacht hat, wie jetzt? Hä? Oh, da kommt ein Ball.
Ja, so ungefähr. Ist auch meine einzig positive Assoziation mit Hakan Çalhanoğlu, muss ich ehrlich zugeben.
Okay.
Ja. Dann auf links Di Marco.
Habe ich auch hier.
Ja, Di Marco Nerazzurri durch und durch. In Mailand geboren, als kleiner Junge schon Inter-Fan gewesen. Also,
Hat der aber nicht mal in der Jugend beim AC Mailand gespielt?
nee, der hat mal woanders gespielt, weil er verliehen war. Aber
Okay.
der ist in Inter durch und durch. Und vorne erwarte ich Edin Dzeko und Lautaro Martinez. Weil das eingespielte Duo ist, was auch so in der Champions League gut funktioniert hat. Und da glaube ich nicht, dass Big Rom reinkommt.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber die Frage zu Brozovic.
Ja.
Ja, ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, Brozovic ist eher die defensivere Variante.
Ist er, definitiv.
Und mit, wenn, also, denn, wenn er nicht spielt, wird halt wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich noch Mkhitaryan spielen. Und dann werden Hakan Calhanoglu und Mkhitaryan die beiden offensiveren Achter. Und Barella dann der defensivere Sechser, was er auch spielen kann. Aber Brozovic ist nochmal eine andere Hausnummer als Sechser, würde ich sehen. Und da sie im Finale eher nicht so offensiv spielen wie jetzt im Finale gegen Florenz oder gegen AC Mailand, wo sie ungefähr auf einer Stufe waren,
Ja.
vom Leistungsvermögen würde ich, kann ich mir vorstellen, dass Brozovic spielt.
Ich mir auch, weil da sind wir schon eigentlich bei den Key Players. Wollen wir direkt fließend drüber gehen?
Ja, lass uns rübergehen.
Also nichts mehr von deiner Seite zu den Aufstellungen.
Nee, nee, nee.
Deswegen Brozovic habe ich auch bei meinen Inter Mailand Key Players mit drinne, weil er genau dieses Bindeglied, wie du schon sagst, ist die defensivere Sechser-Variante. Er verbindet so ein bisschen die Dreierkette mit dem Weg nach vorne. Er hat ein unfassbar sicheres Passspiel und er ist der, den Inter Mailand braucht, um sich aus dieser Umklammerung von City mal zu lösen. Also wenn sie
Also
mal.
wenn Kevin De Bruyne und Gündogan da ins Pressing gehen.
Genau, einmal wenn die ins Pressing gehen, weil dann, wenn einer im europäischen Fußball cool bleibt, dann Brozovic, weil der hat keinen Puls, sagt man mir so ein bisschen nach. Und der ist der Spieler, der für Inter auch mal wirklich in der Pressing-Situation im Mittelfeld einen Ball festmachen kann und ihn sauber verteilen kann, damit Inter mal zum Atmen kommt. Einmal in dem 7-Sekunden-Pressing von City, in den ganzen Ballbesitzphasen von City, dass du auch wirklich mal eine Phase hast, wo du 30 Sekunden, 45 Sekunden, vielleicht sogar eine Minute selber den Ball hast. Und das geht nur über Brozovic, meiner Meinung nach.
Ja, ist aber dann auch einfach als quasi Pressing-Opfer auszumachen. Also nimmst du Brozovic aus dem Spiel, dann nimmst du Inter aus dem Spiel.
Könnte passieren, ja. Man muss dazu sagen, dass Inzaghi das gegen Milan zum Beispiel so gemacht hat, dass er dann verschoben hat auf eine Linie und Dzeko mit zurückgegangen ist ins Mittelfeld. Und
Okay.
Dzeko dadurch sich dann zwischen Mkhitaryan und Çalhanoğlu in dem Fall positioniert hat, als so eine zusätzliche Option, einmal, wenn du den Ball gewinnst, als Anspielstation
Ja.
mit dem Rücken zum Tor, andererseits auch, um die Linie noch weiter zu verstärken, um dann eben auch so ein bisschen das Pressing auflösen zu können. Klar wird Brozovic viel Druck haben, wie du richtig sagst. Er ist aber für mich einer der ganz wenigen Spieler in Europa, der dem konstant standhalten könnte.
Okay.
So, und man darf ja nicht vergessen, Nicolò Barella kann überragend Fußball spielen. So.
Ja.
Ne, das kommt auch noch dazu.
Ja.
Mein Schwachpunkt, den ich bei Inter ausgemacht habe, ist jemand anders. Deswegen ist er bei mir in den Key Players, aber im negativen Sinne. Und das ist
Okay.
Francesco Acerbi.
Weil er zu alt ist, oder wie?
Er ist der alte Mann im Zentrum, habe ich mir aufgeschrieben, ist 35 Jahre alt. ist so ein Run, den man mir wahrscheinlich nicht mehr zugetraut hätte in dem Alter. Und wenn du mich jetzt so in einem 1-zu-1-Duell fragst, oder ich frage dich, machen wir es andersrum, hält der einen Erling Haaland?
Andersrum.
Oh, Gegenfragen auf Gegenfragen, die Gegenfragen sind immer gemein, aber ja.
Welcher Innenverteidiger kann Erling Haaland halten oder aufhalten?
Ruben Dias, aber der spielt in seiner Mannschaft.
Oder Antonio Rüdiger.
Stimmt, oder Antonio Rüdiger. Aber danach wird es, glaube ich, wirklich dünn.
Ja, also wenn das mal im 1, also im 1 gegen 1 Duell, wenn er ohne Tempo kommt, ist er absolut zu verteidigen.
Ja.
Wenn er mit Tempo kommt, ist es für jeden schwer.
Ja, und es wird schwerer, wenn er den Ball nicht hat, wenn er mit Tempo kommt. Wenn er dich einfach überlaufen kann.
Genau. Ich glaube, es ist nicht so stark abhängig von Francesco Acerbi. Habe ich den Namen überhaupt richtig ausgesprochen?
Nicht ganz, aber ist okay.
Ja, okay. Ja. Vom alten Mann. Dass drumherum die Bälle gut verteidigt werden oder die Räume gut verteidigt werden, dass keiner alleine auf die Kette mit Überzahl raufläuft, so dass Erling sich befreien kann von der Verteidigung, Mann-zu-Mann-Verteidigung und in den freien Raum starten kann. Das wird entscheidend sein. Wenn du das unterbinden kannst, dann ist er, würde ich behaupten, zu verteidigen.
Ja, gehe ich 1-zu-1 mit, wie du richtig sagst. Es geht da wirklich um den Verbund, um Acerbi zu entlasten, weil es sind die Räume, die da entscheidend sind, die musst du verteidigen. Und Inter ist eigentlich gut darin, die Räume zu verteidigen, die City immer hart bespielt. Das sind die Räume an den 16er-Ecken, das sind die Räume im Angriffsdrittel, dass du jemanden hast, der vom Flügel in den Rückraum gehen kann. Weil City hat jetzt nicht so überragend, also die haben keine Speedster auf den Außen, so brauchen sie in der Regel auch nicht, sondern wirklich, wirklich starke Fußballer, die dann eben eine 1-zu-1-Situation
auflösen können.
Genau, aber wirklich, aber schon tief im Angriffsdrittel auflösen und nicht mit Tempo wie einen Vinicius Junior auf den gegnerischen Spieler zulaufen.
Ja.
So, oder die dann eben einfach den schlauen Weg über 18, 12 Meter gehen, um dann in den Rücken der Abwehr zu sein.
Ja.
So, und da ist Inter eigentlich relativ gut. Meine Bedenken sind so ein bisschen, dass Inter das gegen Milan so gemacht hat, dass sie Giroud gebunden haben mit Acerbi hauptsächlich und Giroud weit nach hinten geschoben haben, sodass der viel mit dem Rücken zum Tor kurz hinter der Mittellinie agieren muss. Das klappt gegen einen Giroud gut, weil der nicht die Pace hat, da rumzugehen, wenn er einen Ball klatschen lässt und dann noch 30, 40 Meter Wegstrecke hat. Das klappt gegen einen Erling Haaland nicht.
Nee.
Und der ist über die Saison mit dem Rücken zum Tor deutlich besser geworden. Also das ist schon ein Learning, was er unter Pep Guardiola hat, was man auch sehen kann. Also wenn ich an seine Vorlage zum 1-0 denke gegen Arsenal für KDB, wo er wirklich an der Mittellinie den Ball festmacht, ihn schnell weitergibt und dann KDB eben mit Tempo auf die Kette zulaufen kann, ja, weil er KDB ist aus 20 Metern einfach das Ding unten reinnagelt.
Ansatzlos.
Ja.
Ja, aber das denke ich auch, dass die wenn man Erling im Rücken zum Tor anspielt, dass das schon ein entscheidender Faktor werden kann, weil das Spiel sehr, sehr, was heißt statisch nicht, aber Inter sehr, sehr tief stehen wird, dass er den Ball festmachen und klatschen lassen kann. Und am Anfang der Saison sah es aus wie ein Kreisligaspieler.
Ja, ja.
Mittlerweile hat er da schon fast internationale Klasse erreicht.
Ja, das definitiv. Und da muss Inter sich sicher sein, was sie machen und auch wie du ihn in solchen Situationen verteidigst. Ob du eben ihm wirklich 1-2 Meter Platz lässt, dass er dich anlaufen kann und keine Geschwindigkeit aufnimmt, oder ob du wirklich direkt dann an den Mann rangehst. Ich glaube, das könnte ein Faktor sein, den wir vielleicht sehen, weil Inter das in vorigen Runden gegen die Mittelstürmer so gespielt hat, aber da auch nicht den Kaliber Erling Haaland hatte.
Ja, du kannst es eigentlich nur so verteidigen, dass, also er wird den Ball spielen können, ja, weil du wirst nicht Erster am Ball sein, dafür ist der Körper einfach zu massig und du kannst ihn auch nicht so extrem wegschieben, dass der Ball von Erling schlecht gespielt wird, sondern der ankommende Pass beim Mitspieler von Erling zu Kevin De Bruyne, Gündogan, Bernardo Silva, Grealish, da muss ein Da muss ein Gegenspieler sein von Inter.
Ja,
das
oder,
musst du verteidigen.
Ja, oder der Raum muss so zu sein, dass du keine, also keine gefährliche Situation kreieren kannst.
Ja, oder so, dass der Ball nicht gespielt werden kann.
Ja.
Das kann auch sein. Das sind zwei Optionen, die Dinger zu verteidigen, aber dass der Raum zugestellt wird zu Erling, sehe ich nicht ganz. Also City wird da Wege und Mittel finden.
Auch, und ich habe gerade noch drüber nachgedacht, ich würde es auch nicht so verteidigen. Also ich würde sagen, wie du komplett richtig sagst, gib Erling noch den Ball, lass ihn noch querlegen. Die Fehlerquote ist immer noch da und dann verteidige lieber das, was daraus resultieren könnte.
Genau, genau. Ja. Definitiv.
Ja, gehe ich mit. Dann mein dritter Schlüsselspieler bei Inter Mailand, Lautaro Martinez. Den habe ich am Dienstag schon überschwänglich gelobt.
Minimal.
Ich habe noch mal ganz kurz gesagt, er ist der emotionale Leader bei Inter, was man, glaube ich, spätestens gesehen hat nach seinem 1-0 im Rückspiel gegen Milan, als er in der Kurve stand. Doppelpack im Coppa Italia-Finale zum Sieg und er spielt die wahrscheinlich beste Saison seiner Karriere und könnte wirklich der sein, der City defensiv ärgern kann und vielleicht einen entscheidenden Impuls setzen kann, um Inter ein Tor zu bescheren.
Er ist auch Kapitän, ne?
Er ist zweiter Kapitän. Erster Kapitän ist Marcelo Brozovic und er ist zweiter Kapitän.
Ja, okay,
genau. Gut.
Ja, absolut. Der kann auch mal noch diese Leute oder Mitspieler motivieren, weil ich glaube, für ihn gibt's kein besseres Jahr, Weltmeister zu werden. Gut, du hast nicht so viel gespielt, aber du bist trotzdem Weltmeister.
Ja.
Und dann Champions-League-Sieger zu werden.
Das stimmt. Kann auf der Gegenseite, also einer schafft sowieso. Auf der anderen Seite steht Julian Alvarez. Der ist ja auch Weltmeister geworden und war ja auch witzigerweise ein direkter Konkurrent um den zweiten Stammplatz.
Ja, im Sturm. Hatte eine größere Rolle bei der Weltmeisterschaft und Lautaro Martinez bei der Champions League.
Ja, so kann man sagen. Damit, wir haben schon viel über ihn gesprochen, aber lass uns zu den City-Schlüsselspielern kommen.
Ja. Yeah.
Der erste, der sich aufdrängt, ist Erling Haaland.
Ja, du hast das ja runtergeschrieben. Also ich kann es genauso bestätigen. Also auch für beide Mannschaften. Es ist halt Erling, weil er ist halt brutaler Faktor im Spiel, weil er gefühlte 10.000 Tore geschossen hat.
Genau, ja.
Dann Ilkay Gündogan. Vor 2 Monaten wäre noch kein Faktor gewesen.
Nicht der, der sich in einen Schlüsselspieler aufführt, denn wäre es KDB gewesen, der auch ein Schlüsselspieler ist. Du kannst auch Jack Grealish aufführen, aber ich habe mich jetzt einfach mal für 3,5 entschieden.
Ja, das ist Ilkay Gündogan, weil er einfach in den letzten Wochen phänomenal spielt.
Das und weil er auch im Champions League-Finale, im FA Cup-Finale 2 Tore zum Sieg gemacht hat.
Ja.
So, also der ist der Spieler, der...
Der schwebt auf Wolke 7.
Genau, der... Wahrscheinlich mindestens
der,
fast
der
genauso.
Der ist so confident ohne Ende. Ja. Der braucht keine Motivation.
Genauso formstark ist wie Erling Haaland. Also am ehesten dran ist.
Und für ihn wäre es ja auch der erste Champions League-Titel.
Stimmt, und es ist sein drittes Finale.
Stimmt.
Ja.
Das und ist 2000, also vor 2 Jahren, das Finale habe ich fast gelöscht. Weil ich habe nur an das Finale mit Dortmund gegen Bayern gedacht.
Ja. Wobei auch Clutch-Player Ilkay Gündogan, wer hat den Elfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich gemacht? Ilkay Gündogan.
Stimmt.
Ne, also, born ready für Champions League Finals.
Ja. Und noch John Stones.
Noch John Stones, ja. Mein heimlicher Lieblingsspieler der Saison. Die IV6, weil der einfach der entscheidende Spieler ist für das Spiel von City, dass sie die Dreier-, Viererketten-Verschiebung so machen können, dass Ilkay mit auf die 8 gehen kann neben KDB. Also, der ist wirklich der Faktor im Verschieben und im Verbund. Ist die Frage. Jetzt einmal andersrum gefragt, wir haben uns überlegt, wie Inter Mailand Erling Haaland verteidigen könnte. Wie würdest du versuchen, John Stones aus Inter-Sicht zu verteidigen? Weil der ist ja der Spielaufbaufaktor, der erste.
Ja, also auch Pressing-Spieler, also Pressing-Opfer, in Anführungsstrichen. Pressing-Opfer ist normalerweise eigentlich der schlechteste Gegenspieler, wo du sagst, ja okay, der hat mal eine technische Ungereimtheit dabei. Aber das wäre mein Spieler, den ich versuche auch schon aus dem Spiel zu nehmen.
Ja, oder zumindest so zu nehmen, dass die Wege nach vorne abgeschnitten werden. Herausforderung ist ein bisschen, Ruben Dias ist auch kein schlechter Aufbauspieler. Ich sehe es Aber als wichtiger an, dass du Rodrigo ein bisschen von ihm isolierst und dass dieser Weg zu Gündogan und De Bruyne dicht ist. Also, dass er
Definitiv.
gar nicht da, also dass er gar nicht dahin spielen kann.
Ja.
Dass er ausweichen muss. Ne? Also, dass du wirklich diese Kette unterbindest, wo dann für mich ein Edin Dzeko extrem wichtig wird. Ich würde Edin Dzeko eine Rolle gegen John Stones auferlegen als Trainer. Dass er eben der Erste ist, der ihn nervt, der ihn stört und der dafür sorgt, dass er viele Toni-Querpässe macht und nach hinten spielt.
Also ich würde es nicht nur auf Edin Dzeko, ich würde es auf beide, auf Edin Dzeko und Lautaro Martin, dass die Stürmer müssen aufpassen, dass John Stones da nicht zu viel macht und zu viel Freiheiten bekommt, je nachdem, auf welcher Seite Stones sich bewegt.
Ja, meistens kommt der ja, wenn ich es richtig gerade schon meine Strafe, über den halblinken Raum. Das ist dann die Seite mit Akanji und Grealish. Was denn ja auch passend ist, weil Dzeko meistens den rechten Stürmer gibt. Aber ja, klar, dann ist Lautaro Martinez auch wichtig dafür, die Verlagerung zu stören und dann das Spiel zu Rodri zu unterbinden. Ja, definitiv.
Und was bei City, glaube ich, noch ein Faktor werden wird, ist halt die Bank.
Brutal, ja, die, also.
Die haben so einen breiten Kader und noch so geile Offensivspieler. Die haben noch einen Juan Alvarez. Aber das haben sie auch noch.
Ja.
Wer schwört da noch so Geiles auf der Bank rum?
Boah, so viele Spieler. Mein Faktor für die Bank war jetzt tatsächlich Julian Alvarez. Den habe ich.
Alvarez?
Also den habe ich mir nochmal separat rausgeschrieben. Also.
Okay, und weswegen nur Alvarez und Phil Foden. Ganz vergessen.
Ja, für vorhin hat sich so ein bisschen rausgespielt. Ich glaube, der hat zwischenzeitlich auch mal ein bisschen verletzt, ein bisschen überspielt durch die WM. Und Jack Grealish ist die Saison einfach so stark, weil Jack Grealish spielt ja eigentlich auf Phil Fodens Position.
Ja, genau. Aber das sind halt noch drei Spieler, also die drei Spieler kannst du noch bringen. Stell mal vor, 60., 65. Minute steht 0-0.
Ja, du
Ey
bringst die
Jungs,
drei.
ihr drei, macht dich fertig. Wechselst du 3-1 zur 70. Nimmst vielleicht noch einen defensiveren Achter raus.
Ja.
Nimmst zum Beispiel, keine Ahnung, Kevin De Bruyne und Gündogan raus. Also natürlich Kevin De Bruyne, weil Big Game Gündogan. Dann weil er der 90. Minute das 1-0 macht. Und spielst dann mit zwei Spitzen.
Das kannst du alles machen, ne? Du kannst natürlich auch nur Bernardo Silva so irgendwann okay nach dem Motto 60, 65 Minuten Vollgas und dann kommt Riyad.
Ja.
So. Und nur wenn du denn die drei bringst, wenn es 0-0 steht, würde ich auch sagen, okay, es liegt an euch, ob wir jetzt noch 25 Minuten spielen oder 45 und Elfmeterschießen.
Ja.
Und ich würde gerne nur noch 25 Minuten spielen, weil Ibiza ist gebucht.
Ja, absolut. Wir haben jetzt viel gesprochen, viel geredet. Meine Frage an dich.
Ja.
Was denkst du, wie geht es aus? Und was würdest du wünschen, wie es ausgehen sollte?
Ich möchte die Frage einheitlich beantworten. Ich wünsche mir, dass Inter gewinnt. Ich glaube, dass Inter gewinnt.
Verrückt. Ich wünsche mir, dass Inter gewinnt.
Glaubst du, dass City gewinnt?
Ich glaube aber, dass City gewinnt.
Ich bete wirklich zum Fußballgott, dass das nicht passiert. Ich sag 2-1 Inter. Was sagst du?
Ich sag 3-0 City.
Boah, das ist hart. Das ist richtig hart. Es ist ja auch wirklich schwer. Also es ist eigentlich Wahnsinn, gegen Manchester City in diesem Spiel zu tippen. Ich kann aber nicht anders.
Ja, ist leider so, aber meine Theorie ist halt, City macht ein Tor. Inter versucht gegenzuhalten, also nicht mit dem 1-0, wenn sie nicht wirklich von ihrem Plan großartig abweichen. City drückt vielleicht auf das zweite Tor. City macht das zweite Tor. Inter sagt, oh, jetzt müssen wir. Machen so auf. Also erstes Tor fällt so 30. bis 45. Minute. Zweites Tor fällt Anfang zweite Halbzeit bis 55. 60. Minute. Und dann macht Inter auf. Und dann macht, oder vielleicht noch ein bisschen, machen sie ein bisschen später auf, ab der 70. 75. Und dann schlägt Erling nochmal zu. Und zack, steht's 3-0.
Könnte sein, ich könnte mir auch einen Spielverlauf wie das Champions League Finale 2015 vorstellen, Barcelona gegen Juve. Als Barca früh das 1-0 macht, dann Juve Anfang der zweiten Halbzeit den Ausgleich so, weil Juve nicht von dem Plan abweicht, weil italienische Mannschaft. Dann macht Suarez so um die 60. das 2-1 und mit dem Schlusspfiff macht Neymar das 3-1. So. Und wo Barca dann wirklich ab der 60. Minute komplett überlegen war. Eigentlich mit dem Ausgleich von Morata hatte Juve das Spiel verloren. So komisch das klingt.
Ja.
Das könnte ich mir vorstellen. Ich habe ja vor ein paar Wochen im Podcast schon mal gesagt, dass, glaube ich, wenn die das Spiel 100 Mal spielen, gewinnen 92, 93 Mal City.
Ja.
Ich hoffe, dass es nicht so kommen wird. Ich bleibe dabei, dass Inter ein frühes Tor braucht. Wenn Inter ein frühes Tor macht, haben sie eine
Ist Gold
Chance.
wert. Ist absolut Gold
Ja, also wenn
wert.
sie in der ersten Viertelstunde aus irgendwelchen Gründen,
Ah, nee, das ist mir noch zu früh.
Nee,
Um,
erste Viertelstunde,
ab
Francesco Acerbi,
30.
Ecke. Köpft da rein.
Also, wenn es für Inter ausgehen sollen würde, würde ich sagen, ab der 30. Tor gehst du mit 1-0 in die Halbzeit und dann kannst du es über die zweite Halbzeit, über die Zeit schaukeln.
Also, Inter hat nur
Weil,
eine
weil,
Chance, wenn sie
weil.
eine Einzelführung haben, irgendwann.
Ja, absolut, absolut. Das sehe ich auch am besten so spät wie möglich,
Gerne
weil.
in der 89. Minute.
Ja, genau. Weil das die Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen, erhöht. Aber, naja, wir werden es jetzt noch nicht wissen. Zu 70% wissen wir, dass die gewinnt, weil die Ausgangslage einfach besser wird. Aber wir werden es am Samstag sehen.
Es wird auf jeden Fall spannend. Ich möchte noch, bevor wir hier absetzen, wir sind am Anfang drüber gekommen, drauf gekommen und sind dann abgehauen, was mein strukturelles Problem mit dem Ganzen ist. Das möchte ich hier nicht unerwähnt
So,
lassen,
ja.
weil beide Vereine sind in Investorenhand, wie eigentlich alle
Ja.
Vereine heutzutage, bis auf Deutsche, so.
Ja.
Außer unser Pokalsieger, aber den, das ist der Verein, der nicht genannt werden darf. Ja, Inter Mailand gehört auch einem chinesischen Konsortium. Und der Präsident ist irgendwie 30 Jahre alt und hat sich gedacht, Papa, ich hätte gerne einen Fußballverein. Kann man auch alles hinterfragen, aber Manchester City gehört halt dem Staat. So, dem Staat Saudi-Arabien, dem Staatsfonds von Saudi-Arabien. Und damit sind die für mich so strukturelle Propaganda für ein Land. Und das finde ich noch einen Tick verwerflicher, als wenn jemand aus wirtschaftlichen Gründen sehr, sehr viel Geld gemacht hat und eben die finanziellen Mittel hat, sich einen Fußballverein zu kaufen. Auch wenn ich meine, wenn man so viel Geld hat, wie Menschen sich Fußballvereine kaufen können, kommt das alles nicht immer mit rechten Dingen zustande. Aber wenn sich Staaten über Staatsfonds Vereine kaufen, wie Saudi-Arabien das mit Manchester City gemacht hat, wie das jetzt bei Newcastle ist, finde ich das noch einen Ticken verwerflicher, als sich als Investoren Fußballverein zu kaufen.
Ja, da wünschst du dir lieber zum Geburtstag einen Fußballverein und Christin. Ich kann ja, wir können ja unsere Eltern Eckart und den Heiko mal fragen. Wir wollen gerne den TSV oder jetzt ja die SG Wützermarsch haben. Macht da mal was möglich.
Genau, das ist jetzt hier unser offizieller Wunsch.
Ja.
Wir hätten gerne die SG Wildstermarsch.
Genau. Und für die SG Wützermarsch in 300 Jahren ins Champions League Finale.
Sehr gut, damit sind wir meines Erachtens am Ende der Folge, würde ich sagen. Gibt es noch irgendwelche letzten Worte von deiner Seite?
Ja, natürlich, Klassiker, Instagram, TikTok, bewerten, Daumen drücken, überall das Herzchen geben, alles was geht.
Ganz wichtig, hört auch noch mal die Folge vom Dienstag. Da geht es um unsere Bundesliga Awards, so ein bisschen der Saisonrückblick.
Ja, und das war's jetzt, oder?
Ich würd auch sagen, das war's.
Ja, also Leute, reingehauen und viel Spaß am Samstag beim Champions League Finale.
Genau, und oh, ganz wichtig, jetzt ist mir ein Punkt wieder eingefallen. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr tippt. Wie geht's aus? Inter oder City? Gerne mit Ergebnis. Damit, adios heißt es auf Spanisch.
Ciao, ciao.